Esther und ich nach Norwegen sind auf die Bibelschule. Und auch anfänglich mit dem Gedanken, mal ein Jahr dort zu sein. Und dann wurde ein zweites Jahr, aber kein drittes Jahr. Wir kamen dann wieder zurück. Aber bei Gott sind so viele Dinge möglich, wenn wir bereit sind, ihm auch was zu geben. So wie die Linda eigentlich auch schon in der Lobpreiszeit ausgesagt hat. Gib ihm dein Herz, gib ihm deine Zeit, stell sie ihm zur Verfügung. Lass los, da wo du vielleicht noch so stark dein Leben versuchst unter Kontrolle zu halten, und erlebe, wie er das gebraucht und gestaltet, wo du loslässt. Heute haben wir den zweiten Teil von unserer neuen Predigtserie. Ich hoffe, ihr habt es schon mitbekommen. Alle, die letzten Sonntag live oder am Livestream mit dabei waren, wissen, wovon ich rede. Und die Überschrift heute ist eher relevant oder gehört das ins Museum, und ich hoffe, dass ich eine Antwort darauf geben werde, eine zufriedenstellende. Ich möchte eigentlich damit anfangen, auch ein bisschen aus Esther und meinem Leben zu erzählen, denn tatsächlich sind wir bald 12 Jahre verheiratet, haben da ein Hochzeitsfoto mitgebracht, ja, und wir kommen gerade frisch aus einem Kurzurlaub, den wir in Oslo oder in Norwegen verbringen durften. Denn dort hat alles seinen Anfang genommen. Dort in Oslo, dort haben wir uns schon vorher, bevor wir auf die Bibelschule gegangen sind, kennengelernt, gedatet. Dann sind wir als Pärchen dorthin, haben dann nach einem Jahr uns bei der Paradiesbucht verlobt, bei Sonnenuntergangsstimmung. Und mussten dann bei einer Bachelor-Aktion mitmachen, die extrem peinlich war. Und weil es so peinlich war, habe ich euch einen kurzen Clip mitgebracht. Einfach ein bisschen Einblick in die Vergangenheit. Also, ihr seht, hier mussten wir, ja, ich glaube, einmal reicht, oder? Aber danke an die Technik. Ja. Könnten wir auch ein Voting machen, wer möchte, dass wir hier auf der Bühne so zum Tanzen anfangen? Nein, Hände runter. Aber auch wenn wir 12 Jahre oder erst 12 Jahre im Vergleich zu dem ein oder anderen Dinosaurier-Ehepaar hier im Raum verheiratet sind, ich glaube, wir haben doch schon einiges erleben dürfen. Aufs und Abs, Freuden und Leiden. Schöne Momente, aber auch natürlich sehr schmerzhafte Momente, Siege und auch Niederlagen. Hört sich eigentlich fast wie so ein Trauversprechen an, oder? Ja, und ist eigentlich auch das Trauversprechen, das man sich gibt. Aber da, wo man am Traualtar steht, da hat man ja noch das Ganze vor sich. Und in dem allen, vor allem im Rückblick, darf ich immer wieder neu feststellen auch, ich bin nicht mehr dasselbe. Also offensichtlich vom Foto her, das ihr gerade gesehen habt, bin ich nicht mehr dasselbe. Aber auch so als Person, es macht was mit dir, wenn du verheiratet bist. Es verändert dich. Und ich wäre nicht an dem Ort und ich wäre nicht die Person, die ich jetzt bin, ohne die Esther in meinem Leben zu haben. Und da möchte ich dir von der Bühne einfach großes Danke sagen und dich ehren und dir sagen, du hast mein Herz. Aber zurück zur Frage, ob Ehe relevant ist oder ins Museum gehört. Weil, ich meine, was gehört ins Museum? Dinge, die überholt sind, oder? Dinge, die selten sind, ja, die sogar ausgestorben sind. Aber ist die Ehe so, wie sie Gott sich gedacht hat? Weil das ist ja eigentlich die entscheidende Frage. Ist diese noch relevant oder wird sie zu einem ausgestorbenen Dinosaurier, den wir dann in ein paar Jahren in irgendeinem Museum betrachten werden? Wenn wir uns die Facts anschauen, dann sehen wir, dass die durchschnittliche Ehe in Österreich für 10 Jahre hält. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Und die gesellschaftliche Entwicklung schreitet voran. In dem Ganzen ist uns das postmoderne Denken, falls du diesen Begriff schon mal gehört hast, ist nicht so förderlich unbedingt, weil das postmoderne Denken, um es in einem Satz runterzubrechen, lautet ungefähr so, oder das Credo davon lautet ungefähr so: Ich fühle, daher bin ich. Früher hat man in der Moderne gedacht, ich denke, daher bin ich. Und jetzt ist alles sehr stark auf, ich fühle, daher bin ich. Und entsprechend hat das Konzept von Lebensabschnittspartnern eigentlich einen Vorstoß gemacht, weil ja, ein ganzes Leben lang mit der gleichen Person verheiratet zu sein, das ist ja schon fast, hört sich schon fast ein Stück weit utopisch an. Und anstatt sich an einer höheren Ordnung, an einer höheren Idee oder an einer höheren Vorstellung von Ehe zu orientieren, überlässt man das Ganze mehr der persönlichen Gefühlswelt, die dann zum Wegschild wird für eigene Identität, für das soziale Geschlecht und auch dann entscheidend in der Frage, ob es sich noch lohnt, in der Beziehung zu bleiben, in der Ehe zu bleiben, oder ob es nicht gescheiter ist, weiterzuziehen, schlicht und ergreifend, weil die Gefühle nicht mehr so da sind, wie sie vielleicht zu Beginn da waren, oder weil auch Herausforderungen eben auf und abs sichtbar geworden sind entlang der Ehereise. Aber ich glaube, wir alle, wenn wir tiefer nachdenken, spüren schon mit dieser Frage, mein Leben rein auf Gefühlen aufzubauen, ist oder kann eine ziemliche Achterbahnfahrt eigentlich werden, ne? Weil Gefühle sind gute Nachfolger, aber schlechte Anführer. Und Gott hat uns mit Gefühlen geschaffen, ne? Aber wenn sie die Führung übernehmen dürfen in unserem Leben, ja, ich glaube, wir alle wissen es, oder vielleicht weißt du es auch, die Art und Weise, wie du heute aufgestanden bist oder gestern aufgestanden bist, so wie es uns geht und so wie wir uns fühlen, es kann mal so sein. Aber eigentlich geht es doch zurück auf die Frage, oder wieder zurück auf die Frage, müssen wir uns höheren Ordnungen und Normen, müssen wir uns von denen befreien? Weil das ist eigentlich das, was die Postmoderne antreibt. Müssen wir uns sozusagen selbst erlösen, herausbefreien aus diesen Zwängen, aus diesen Fesseln, die seit Hunderten oder seit Tausenden von Jahren gesetzt sind, um wirklich Mensch zu sein und um wirklich glücklich zu sein? Oder ist es nicht so, dass gerade diese höhere Ordnung, dieses Design Gottes, diese Ideen Gottes gerade das sind, auch der Rahmen sind, eben auch der Rahmen der Ehe, so wie sie von Gott gesetzt ist, wo wir wirklich wahres Glück finden können, weil wir ihm vertrauen, dass die Art und Weise, wie er uns gemacht hat und auch wie er sich die Ehe ausgedacht hat, dass er das gut gemacht hat. Und ich glaube eben an Letzteres. Ich glaube, dass die Ehe von Gott eingesetzt ist, von ihm erdacht ist, eine Idee Gottes ist, und dass sie definitiv nicht an Relevanz verliert, sondern dass da, wo wir sie leben, wo wir sie gemeinsam mit Gott leben, dass sie nur an Strahlkraft und an Leuchtkraft und an Einfluss zunehmen wird. Weil er ist ja mit im Bunde, er ist mit in der Ehe, und das ist auch, was so den Unterschied macht in unseren Beziehungen. Wozu ist die Ehe da? Was ist ihr Sinn und Zweck? Und das Spannende ist, um eines der Wesensmerkmale der Ehe herauszuholen, dass die Antwort der Bibel eigentlich damit beginnt, dass Ehe auch oder in besonderer Weise eine Freundschaft ist. Und da machen wir einen kleinen Zeitsprung, 1. Mose 1 und 2. Da kennen wir den Schöpfungsbericht, Gott ist begeistert von seiner Schöpfung. Mehrmals drückt er das aus, indem er sagt, dass es gut ist, dass es gut ist, dass es gut ist. Das macht er 7-mal. Ich glaube, eindeutiger kann sein Urteil über die materielle Welt, die er da geschaffen hat, nicht sein. Aber dann kommt diese bemerkenswerte Aussage im 2. Kapitel 1. Mose 2, 18, nämlich, dass es auch etwas gibt, was nicht gut ist. Und da sagt er, es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm genau entspricht. Und da müssen wir doch den Adam fragen, lieber Adam, ich meine, du hattest da
eine relativ perfekte Welt, eine Welt, die Gott als gut bezeichnet, um dich herum. Du hattest eine intakte Beziehung mit Gott, ihr seid da mehr oder weniger im Garten spaziert. Und dann aber scheint es so, dass du doch nicht in so einer ganz guten Lage bist. Weil so lesen es wir, es ist nicht gut, dass er allein ist. Und warum ist es so, dass es nicht gut war für den Adam allein zu sein? Naja, die Antwort finden wir im Wesen Gottes wieder. Weil da lesen wir ein Kapitel zuvor in 1. Mose 1, 26. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als Abbild von uns, uns ähnlich. Und wir sehen hier, Gott tritt bereits in der Schöpfung als ein dreieiniges Wesen auf, als Gott Vater, auch wenn das noch verborgen ist natürlich hier, seine Dreieinigkeit, aber er tritt in der Mehrzahl auf, um zum Ausdruck zu bringen, dass er auch Beziehung lebt, nämlich in seiner Gottheit als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und weil er ein Beziehungswesen ist, erschafft er auch den Menschen als Beziehungswesen, den Adam als Beziehungswesen. Und ob das dann in einer Ehe ist oder auch in Freundschaften, spielt dann oder hat eine ähnliche Auswirkung, weil du und ich sind dazu geschaffen, in Community zu leben. Du brauchst Community. Vielleicht hast du gerade ein starkes Bedürfnis, so ein Inselleben zu leben, weil es vielleicht auch gerade herausfordernd ist in deinem Leben. Aber viele Dinge, wenn nicht sogar die meisten Dinge, die Gott in dir bewirken möchte und durch dich bewirken möchte, die werden nicht dadurch passieren, dass du nur alleine unterwegs bist, sondern die werden vor allem dadurch passieren, dass du gemeinsam mit Freunden und Freundinnen, mit einer Community unterwegs bist und dadurch auch in dir eine Veränderung passiert, dass du letztlich in 5, 10, 15, 20 Jahren ein anderer Mensch bist, als du vorher warst, weil wir, und das ist eben wiederum Gottes Idee, als Community, als Freunde und speziell in der Ehe aufeinander abfärben und die Möglichkeit haben, das Beste auseinander herauszuholen. Was ist nun Gottes Antwort auf Adams Einsamkeit? Ganz easy, die Eva. Er erschafft Adam eine, auf Hebräisch, Ezer oder Ezer, und es heißt so viel wie eine Helfergefährtin. Und als eben der Adam seine Eva sieht, dann ruft er aus, endlich ist sie da. Endlich bin ich dann nicht nur mit meinen Tieren, weil die Tiere waren ja auch schon erschaffen. Endlich habe ich ein Gegenüber. Ja? Und es ist eben spannend, weil er hatte ja Gott auch als Gegenüber. Aber es war eben Gottes Idee, dass Adam hier nicht allein bleibt. Was ist nun das Wesen der Freundschaft, wenn wir in die Bibel schauen? Ich habe drei Punkte mitgebracht. Eines der Hauptmerkmale ist Treue. Zueinander zu stehen. Auch da gibt es Hinweise in Sprüche 17,17. Auf einen Freund kannst du dich immer verlassen. Das ist eines der Merkmale von Freundschaft. Ein zweites Merkmal ist Ehrlichkeit. Was bringt es dir, Freunde zu haben, die dir immer nur die Schulter streicheln oder dir immer nur schön zureden, die dir aber nicht sagen, dass du einen Pickel im Gesicht gerade hast, wo es besser wäre, dass du den jetzt gerade entfernst, oder die dir sagen, hey, so wie du dich verhältst da gerade, ist eigentlich ziemlich, ist nicht so angebracht. Ein Zeichen von Freundschaft ist Ehrlichkeit, dass man dem anderen das sagen kann, dass man sich so vertraut fühlt, ihm das ehrlich auch zu sagen, Dinge auch sogar zu spiegeln, auch wenn es ein bisschen wehtut. Ja? Sprüche 27,6, ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Aber wenn er aus Liebe heraus spricht, er meint es gut mit dir. Drittes Merkmal, Sympathie. Auch wichtig, oder? Anderes Wort wäre gemeinsame Leidenschaft. Etwas, was euch beide begeistert, was euch irgendwo so übergeordnet verbindet. C.S. Lewis hat mal gesagt, hat mal das Wesen der Freundschaft in folgendem Ausruf definiert: Was, du auch? So nach dem Motto, was, dich begeistert das auch? Und das Coole an Freundschaft im Vergleich zur erotischen Liebe ist, dass eben Freunde Seite an Seite stehen und, wenn du so willst, auf ein Ziel oder auf ein Objekt hinschauen, das sie gemeinsam haben. Eine Leidenschaft, eine Vision, im Kontrast zur erotischen Liebe, wo sich das Pärchen gegenübersteht und einander anschaut. Und so sehen wir schon diese verschiedenen Facetten. Ne? Aber christliche Freundschaft ist mehr als ins Kino zu gehen oder den gleichen Sport zu mögen. Es ist so eine starke Verbundenheit, die eben entsteht, wenn zwei Menschen ein gleiches Ziel auch haben. Wenn zwei Menschen auch dadurch gerade verbunden sind, dass sie Jesus nachfolgen. Dass sie ein Ziel in der Ewigkeit haben, das schon jetzt beginnt. Und das aber auch entlang dieses Weges, dieser Reise, dieser Pilgerreise, wenn du so willst, dass sie diesen Weg nicht alleine gehen, sondern gemeinsam gehen. Vor allem auch in den Ups and Downs. Und sich dabei helfen in den Herausforderungen, in dem Schmerz, auch in dem Leid, das passieren kann, und einander aufrichten, aber eben auf ein Ziel hin ausgerichtet sind. Und mir gefällt das so von Herr der Ringe, einfach diese Aufbruchsstimmung, wo diese verschiedenen Charaktere, klein, groß, mit verschiedenen Fähigkeiten, die sich anfangs auch nicht in allem so mögen, so ein bisschen auch anecken aneinander, wo sie sich auf ein gemeinsames Ziel hin, wo sie aufbrechen und dann richtig zu einem Team werden. Weil ein Team ist nicht etwas, was vom Himmel fällt. Eine gute Freundschaft in einer Ehe ist auch nicht etwas, was vom Himmel fällt, sondern ist etwas, wo beide sich investieren und zueinander hinwachsen, sich auch ganz schön schleifen und reiben können, aber entlang der Reise sich etwas verändert und auch die Reise in sich ganz anders erlebt wird, als wie wenn du alleine auf dieser Reise wärst. Und das ist echt cool, wenn Freundschaft so etwas auslöst. Und auch wenn du heute hier sitzt und vielleicht als Single hier sitzt und du denkst, puh, du redest über Freundschaft in Ehe, ich möchte dich ermutigen, dass natürlich Freundschaft auch außerhalb von Ehe möglich ist und dass auch Familie außerhalb von Ehe möglich ist, weil wir gerade als Gemeinde eine große Gemeindefamilie sind. Und vielleicht hast du keine leiblichen Kinder und bist auch nicht verheiratet, aber du kannst hier Freunde und Freundinnen finden. Du kannst hier sogar Kinder finden, Menschen, in die du dich investierst, wo du einen Fingerabdruck hinterlässt und wo du eigentlich dabei weiterhilfst, dass jemand anderer, ein Gegenüber, wachsen kann, besser werden kann, Veränderung erleben kann. Aber gehen wir zurück zur Ehe. Hier sagt spannenderweise der Tim Keller, die Ehe fügt dem natürlichen und übernatürlichen Freundschaftsband, also wir haben die Ebene miteinander, die freundschaftliche, aber auch die Ebene zu Gott hin, die freundschaftliche. Sie fügt dem noch die Kraft der romantischen Liebe hinzu und so wird sie zur reichsten aller menschlichen Beziehungen. Und es ist nicht entweder oder, entweder romantische Liebe in einer Ehe oder Freundschaft, sondern es ist mehr die Gewichtung auch. Und gerade das Element oder Wesen der Freundschaft, was wir vielleicht nicht so am Radar haben, wenn wir am Daten sind. Wir sind gerade dabei, wen kennenzulernen. Und ich weiß nicht, ob da dein erstes Kriterium ist, ob das freundschaftlich gut zusammenpasst, von den Interessen her, von den Werten her, oder ob es andere Kriterien sind, die dich darin bewegen, ob du diese Person besser kennenlernen möchtest oder nicht. Das Coole ist, als Gott Adam die Eva brachte, war es eben nicht nur seine Geliebte, sondern die Freundin, die sein Herz gesucht hatte. Jetzt ist es so,
im Kontrast zu unserer individualistischen westlichen Welt, wo wir, wenn wir an Beziehungen denken, die romantische Liebe und ein erfülltes Sexualleben sehr hoch ranken würden. Im Kontrast dazu sind Länder, die von Stammeskulturen geprägt sind, die schauen sehr stark auf den sozialen Status. Man könnte auch sagen, aufs Geldbörsel oder die Stellung in der Familie, im Clan. Und da geht es dann weniger um vielleicht mal die Chemie, die sexuelle Chemie die sexuelle Anziehungskraft, die da ist, sondern mehr darum, wird es meiner sozialen Stellung einen Vorteil bringen, wenn ich diese Person heirate. Aber beides, sowohl der Status als auch die Attraktivität, sind Dinge, die sich verändern können. Also auch verändern werden in einer Beziehung und im persönlichen Leben. Und umso wichtiger oder umso mehr Strahlkraft hat es eigentlich, auf dieses Herz hinzuschauen, was eine Freundschaft ist zwischen Mann und Frau. Und diese Freundschaft hat aber auch ein Ziel, und da möchte ich mit euch einsteigen in Epheser 5, wo Paulus den spannenden Vergleich macht zwischen der menschlichen Ehe und der Beziehung oder der Ehe zwischen Jesus als dem Bräutigam und seiner Gemeinde. Da heißt es, ihr Männer liebt eure Frauen, und zwar so wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Er tat das, um sie zu heiligen, indem er sie im Wasserbad seines Wortes reinigte. Denn er wollte, dass die Gemeinde sich ihm wie eine Braut in makelloser Schönheit darstellt, ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler, heilig und tadellos. So sind auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben wie ihren eigenen Körper. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen Körper, sondern ernährt und pflegt ihn. So macht es auch Christus mit der Gemeinde. Denn wir sind ja die Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden völlig eins sein. Darin liegt ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Gemeinde. Das gilt aber auch für euch. Jeder einzelne von euch liebe seine Frau wie sich selbst. Aber die Frau soll ihren Mann achten. Und da sehen wir eigentlich ein Ziel herausgearbeitet, das wie folgt lautet: Heiligung. Aber das ist fast ein bisschen ein Fremdwort, vielleicht auch in unserer Zeit, oder nicht das angenehmste Wort, weil es eben bedeutet, dass man sich verändert oder auch verändern soll. Und das ist aber Jesus ist, der diese Veränderung bewirkt, nämlich indem wir Jesus ähnlicher werden. Das wäre jetzt leichter zu verstehen, was Heiligung bedeutet. Und deine Ehe, deine Freundschaften, deine Beziehungen sollen dir auch dazu dienen, dass du dich veränderst, dass du Jesus ähnlicher wirst. Und das passiert da, wo es mal reibt auch. Ui. Das passiert da, wo man einander gegenüber ehrlich ist, aber auch wo man einander gegenüber treu ist, weil man den anderen mitträgt und Dinge gemeinsam durchsteht. Und dann am anderen Ende des Tunnels, wenn man auch gemeinsam durch einen schwierigen Tunnel geht oder über einen hohen Berg drüber geht, nicht mehr die gleichen sind. Aber das ist ein Ziel, das am Ende dann mal, wenn wir im Himmel sind, so wie es Tim Keller sagt, die beiden sind sehr ähnlich, nämlich auf die Frage, wozu ist die Ehe jetzt da? Dazu, dass beide, der Mann und die Frau, einander helfen, zu den herrlichen neuen Menschen zu werden. Der neuen Schöpfung, die Gott uns versprochen hat. Und wenn wir dort ankommen, möchte ich dich in deiner ganzen Herrlichkeit betrachten. Also mein Gegenüber, meine Frau, mein Mann. Und sagen, ich wusste es doch immer, dass du so sein kannst. Ich wusste es doch immer. Hey, ist das nicht schön, wenn du eine Ehe lebst, eine Beziehung, eine Freundschaft lebst, wo es dir nicht nur darum geht, irgendwo eigene Ziele oder Vorstellungen und Träume und Bedürfnisse zu verfolgen, sondern wo du daraufhin ausgerichtet bist, dein Gegenüber freizusetzen, dich zu investieren, ja sogar mit der Bereitschaft, immer wieder mal zu verzichten, damit es dem anderen gut geht. Hey, das verändert nicht nur eine Beziehung, eine Ehe, eine Freundschaft, das verändert einen Ehepartner. Und das ist eine Liebe, die wir wiederum in Jesus wiederfinden dürfen. Und hier möchte ich auch schon langsam landen, weil da, wo Jesus am Kreuz hing und so runterblickte vom Kreuz, da schaute er nicht mit einem Herzen voller Bewunderung auf dich und mich herab, wenn du dich so in dieser Szene abbilden möchtest. Er hatte nicht gerade so das Gefühl, dass da die Chemie stimmt, dass da eine besondere Anziehungskraft hier stattfindet. Er gab sich einfach hin. Er gab sein Leben hin. Er opferte sich. Und er starb nicht, weil wir so liebenswert gerade waren in diesem Moment. Da waren vielleicht eher noch die Stimmen in Erinnerung, die gerufen haben, kreuzige ihn. Aber es waren genau diese Stimmen, für die er da gerade am Kreuz hing. Er gab sich hin und starb nicht, weil wir so liebenswert waren, sondern um uns liebenswert zu machen. Weil es ist seine bedingungslose Liebe, sein Opfer, das er gebracht hat, sein Aufopfern, war das, was ursprünglich auch dein und mein Leben verändert hat. Und es ist diese Liebe, ist das Vorbild in einer Ehe, in einer Freundschaft. Und wir realisieren aber auch sehr schnell, wow, also wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich jetzt aus meinen Stücken heraus lebe und versuche, diesen Standard zu leben, den mir hier Jesus vorgelebt hat, bin ich sehr schnell am Ende der Strecke angelangt. Bin ich sehr schnell am Ende mit meinem Liebestank angekommen. Aber wenn ich eben gerade meine Jesus-Beziehung, meine Gottesbeziehung immer wieder neu als die erste und wichtigste Beziehung setze, dann habe ich eine Quelle, die eben nicht versiegt. Dann habe ich ein Gegenüber, das mich immer annimmt. Auch wenn mein Gegenüber hier auf der Erde, mein Partner, Partnerin, sich gerade schwer tun, mich anzunehmen. Und am liebsten würde ich das nur kontern. Und das ist ja oft, was passiert in Konflikten oder wenn wir in persönlichen Krisen sind, dass vielleicht dein Gegenüber gerade nichts geben kann. Und du selbst bräuchtest vielleicht gerade Annahme und sie kommt nicht von deinem Gegenüber. Und dann handelst du auch mit Ablehnung und es entsteht Distanz und eine Beziehung driftet auseinander. Aber das Coole ist ja, jeder von uns beiden in einer Ehe gesprochen, hat ja eine Connection mit Jesus. Und wenn du dorthin gehst, immer wieder hingehst, kannst du Atmosphäre verändern. In deiner Ehe, in deiner Beziehung. Du kannst Dinge drehen, aber ja, es braucht eine Gnade. Das muss man schon ehrlich sagen. Es braucht eine Befähigung vom Himmel her. Aber du kannst drüber stehen, du kannst proaktiv sein, anstatt nur reaktiv zu sein. Und das ist möglich, weil Jesus hier so sehr diesen Weg als Erster gegangen ist. Und ich weiß nicht, wo du gerade mit deiner Beziehung, vielleicht bist du gerade am Kennenlernen, am Daten, überlegst, ob du dich verloben möchtest oder nicht, oder wo du vielleicht gerade in deiner Ehe stehst, ob es da rosig ist und Schmetterlinge im Bauch oder ob eigentlich Feuer am Dach ist und schon langsam registrierst du, das geht nicht von heute auf morgen weg, dieses Feuer am Dach. Und du denkst dir, Hilfe, was mache ich jetzt? Ja, wie komme ich da wieder heraus? Aber ich möchte zusprechen, dass Gott deine Ehe gebrauchen möchte auch. Nicht nur, dass sie wieder besser wird, dass dir wieder besser geht, sondern dass du auch, wenn du gerade in einer Krise drinnen bist, dass du dann nach der Krise ein anderer Mensch sein wirst. Ein veränderter Mensch sein wirst, wenn du dich entscheidest, dran zu bleiben. Wenn du dich vielleicht auch entscheidest, dir Hilfe zu holen. Hilfe von außen. Wenn du dich entscheidest, andere hineinschauen zu lassen in deine Ehe, in deine Beziehung. Weil auch da können wir uns so alleine fühlen. Wir kämpfen nicht nur, wenn wir allein als Einzelkämpfer unterwegs sind, kämpfen wir gern alleine. Auch in unseren Beziehungen, in unseren Ehen neigen wir dazu, dass wir denken, oh, wir sind die Einzigen, denen es so geht. Niemand anderer auf dieser Welt hat Eheprobleme oder Krisen oder muss durch Schmerz durch. Aber das ist eigentlich eine Lüge, die dich eben auch in deiner Ehe in Isolation treibt. Aber Jesus möchte dich heute Morgen, glaube ich, aus der Isolation herausholen und mit seiner Gnade was ins Rollen bringen. Und ich sage bewusst was ins Rollen bringen, weil die Dinge, die Gott verändert dann wiederum in und durch Krisen, das sind auch Dinge, die er prozesshaft macht. Und das ist auch gut so. Und die Frucht am Ende des Prozesses ist mega.